Wer von euch möchte wissen, wie Gott über ihn denkt? Ich glaube, eigentlich wollen wir das alle. Wir wollen wissen, wie denkt eigentlich Gott über uns? Wie denkt der himmlische Vater über uns? Welche Gedanken hat er über uns in seinem Herzen? Welche Sichtweise hat er von uns? Und ich möchte es gleich vorneweg nehmen. Es tut wirklich gut, zu wissen, wie Gott über uns denkt. Es tut gut. Und ich möchte gleich mal anfangen, wie wir uns normalerweise sehen und kennen. Das Thema ist ja, sieh dich so, wie Gott dich sieht. Und ich möchte mal anfangen damit, wie wir uns normalerweise sehen. Welche Vorstellung wir über uns selbst haben und woher wir die Informationen bekommen für diese Vorstellung. Manchmal lassen wir uns von der Meinung anderer über uns selbst beeinflussen. Wir schauen auf das, wie denken andere über uns, wie sehen sie uns, und dann lassen wir das in unser Herz hinein und nehmen das an. Aber wenn wir uns abhängig machen von Menschen, dann ist es eine einzige Berg- und Talfahrt. Mal sprechen die Menschen gut von uns, mal loben sie uns, und dann geht es uns gut. Aber es kann schon sein, dass am nächsten Tag die gleichen Leute kommen und kritisieren. Und dann sind wir mit unserem Selbstwertgefühl im Keller. Aber ich glaube, Gott will uns einen stabilen Stand geben, wie wir uns selbst sehen können, wie wir uns selbst bewerten können. Ich werde gleich noch ein paar Sachen aufzählen. Vorne weggenommen, sowas nennt man sich selbst im Fleisch kennen. Sich selbst oder auch andere im Fleisch kennen. Das ist der Gegensatz davon, von sich im Geist oder nach dem Geist kennen. Und woher nehmen wir unsere Informationen, wenn wir uns im Fleisch kennen? Wir nehmen sie aus unseren Gedanken, aus unserer Vernunft. Wir denken uns da irgendetwas aus, wir reimen uns da irgendetwas zusammen. Oder wir nehmen unsere Informationen aus der natürlichen Wahrnehmung, was wir sehen, was wir hören. Und das ist ein sich kennen oder andere kennen nach dem Fleisch. Aber Gott hat uns, die wir wirklich wiedergeboren sind, aus dem Geist ein neues Organ gegeben. Wir sind in unserer Beurteilung nicht mehr länger darauf angewiesen, andere oder sich selbst danach zu beurteilen, was man sieht oder hört oder wahrnimmt oder denkt, sondern wir haben ein neues Organ bekommen, einen auferweckten, lebendig gemachten Geist. Und durch dieses Organ, durch dieses Wahrnehmungsorgan, können wir eine völlig neue Perspektive einnehmen. Wir können die Dinge aus einer völlig neuen Warte betrachten. Der natürliche Mensch, heißt es, der vernimmt nichts vom Reden Gottes, weil es geistlich beurteilt werden muss. Aber wenn wir ein neues Herz haben, dann sind wir nicht mehr natürliche Menschen, sondern geistliche Menschen. Und wir sollen dieses neue Wahrnehmungsorgan einsetzen. Wir sollen damit arbeiten. Das heißt nicht, dass wir die anderen Sachen auch noch benutzen können. Wenn einer ein Auto geschenkt bekommt, er kann auch weiterhin zu Fuß gehen, wenn er will. Er bräuchte eigentlich nicht mehr, er hat das Auto in der Garage stehen, aber er kann auch noch weiter zu Fuß gehen. Steht ihm frei. Allerdings, wenn man eine längere Strecke zu bewältigen hat, dann kann das sehr mühevoll werden. Und umgekehrt, wenn wir beginnen, Dinge nach dem Fleisch zu beurteilen, die geistlich beurteilt werden müssen, dann, glaube ich, kommen wir zu einem falschen Urteil über die Dinge. Da kommen wir zu einem falschen Urteil über uns selbst. Da kommen wir zu einem falschen Urteil über andere. Wir können nicht nur uns selbst falsch einschätzen, wir können auch andere falsch einschätzen. Und oftmals ist es so, dass mit demselben Maß, mit dem man sich selbst misst, misst man auch die anderen. Das heißt, wenn man eine Neigung dazu hat, sich selbst im Fleisch zu kennen, dann kennt man auch die anderen nur nach dem Fleisch. Umgekehrt, wenn einer eine geistliche Sicht über sich selbst hat, der beginnt auch die anderen geistlich zu beurteilen. Da ist dann auch noch der Teufel, der immer wieder in unsere Gedankenwelt hinein funken will, der uns auch zusätzliche Informationen liefern möchte, wie wir uns zu sehen haben, und es sind meistens Gedanken der Verdammnis. Es ist so, dass der Teufel die Menschen immer zu zwei Extremen führen möchte. Einmal zur totalen Minderwertigkeit, wo man in Verdammnis ist, wo man überhaupt kein Selbstwertgefühl mehr hat, wo man sich als das Letzte ansieht. Und wenn er das nicht schafft, dann führt er uns hinauf in die totale Selbstüberschätzung, in die totale Selbsterhöhung. Das, was er selber auch gemacht hat im Himmel, und deswegen ist er rausgeflogen dort. Aber diese beiden Extreme, da will er uns hineinführen. Aber Gott möchte uns zum Gesunden, zur gesunden Sicht führen über uns selbst. Wir sollen uns also nicht mehr nach dem Fleisch kennen, sagt auch eine Textstelle, 2. Korinther 5. So kennen wir uns jetzt nicht mehr nach dem Fleisch. Und warum sollen wir uns nicht nach dem Fleisch kennen? Ich möchte gleich mal die erste Stelle aufschlagen. Wer will, kann auch mit aufschlagen. Und zwar ist es Römer 8, Vers 5 bis 7. Römerbrief 8, Vers 5 bis 7. Römer 8, Vers 5 bis 7. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Sie kann das auch nicht. Ist der Herr. Die Gesinnung des Fleisches ist tot. Und es beinhaltet jetzt alles, worüber man sich ein fleischliches Urteil machen kann. Die fleischliche Gesinnung, die sinnt auf Fleischliches. Und wenn man auf Fleischliches sinnt, also sich ständig beschäftigt mit fleischlichen Dingen, mit natürlichen Dingen, die das natürliche Leben betreffen, Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, Auto, Fußball, Fernsehen, was auch immer, Video. Wenn man sich nur mit solchen Dingen beschäftigt, also wenn man sich extrem auf natürliche Dinge ausrichtet, das heißt nicht, dass man da auch ein gesundes Maß haben kann dafür. Aber wenn man sich extrem auf diese Dinge ausrichtet, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir uns selbst auch nur nach dem Fleisch kennen. Wer sich selbst nur als fleischliche Persönlichkeit kennt, der sinnt auch nur auf die natürlichen Bedürfnisse, auf das, was das Fleisch möchte, auf fleischliche Gelüste, auf fleischliche Freuden und Befriedigungen. Es ist, wie gesagt, alles nicht falsch, wenn wir das mit dem Geistlichen verbinden. Aber bevor uns Gott warnt, das ist diese einseitige Ausrichtung auf diese natürlichen, vergänglichen Dinge. Weil die Welt vergeht mit ihrer Lust, sagt er. Aber wer den Willen Gottes tut, der lebt in Ewigkeit. Er hat ewiges Leben. Also ich möchte jetzt bloß diese Zusammenhänge aufdecken. Ich will niemanden unter Verdammnis bringen oder unter Druck setzen. Wer sich extrem auf das Fleischliche ausrichtet, das ist ein Indikator, ein Kennzeichen, dass wir uns selbst nur fleischlich kennen. Wir kennen nur unsere fleischlichen Bedürfnisse. Wir kennen nur Freuden, die aus Essen und Trinken kommt. Oder aus der Sexualität oder aus anderen Dingen. Aber das ist genau die Ebene, die fleischliche Ebene, wo wir oft dann mit dem Gesetz Gottes in Konflikt kommen. Wo wir in Schwierigkeiten kommen. Wo wir auch für den Teufel her angreifbar sind. Und wo er uns packen kann. Wenn wir uns auf dieser Ebene bewegen mit unserem Denken, mit unserem Streben, dann ist es die Ebene, wo wir auch des Öfteren zu Fall kommen können. Das Wort sagt ganz eindeutig, Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Aber die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Wenn wir mal beginnen, uns selbst geistlich zu sehen und unsere geistlichen Bedürfnisse zu erfahren, dann merken wir, wenn wir diese Bedürfnisse befriedigen, dann stellt es alles ins Schatten, was das Fleisch zu bieten hat. Wenn wir mal die Erfahrung machen, wie wunderbar es ist, im Lobpreis in die Gegenwart Gottes zu gehen, wie wir das vorhin erfahren haben. Also mich hat es so richtig hochgehoben auf dieser Welle des Geistes. Wenn wir das mal erleben, dann ist es uns keine Schwierigkeit, den Fernseher auszuschalten und sagen, ich möchte jetzt den Herrn loben und preisen, weil es viel mehr Spaß macht. Weil es mein innerstes Bedürfnis befriedigt. In Sprüchen heißt es, der Herr hat die Ewigkeit in unser Herzen gelegt. Und da ist ein Hunger nach allem, was geistlich und was göttlich ist. Und wenn wir das nicht befriedigen, wenn wir das nicht stillen, diesen Durst nach Gott, diesen Hunger nach dem lebendigen Gott, dann geben wir uns mit zweitrangigen Dingen zufrieden, dann geben wir uns mit Ersatzbefriedigung zufrieden. Auf der Ebene des Fleisches, das ist auch die Ebene, wo wir uns immer schwach fühlen. Auch als Christen. Wie gesagt, man kann auch als Christ auf fleischlicher Ebene leben, aber das ist die Ebene, wo wir uns schwach fühlen. Wo wir uns ständig schwach fühlen, wo wir uns mangelhaft fühlen, wo wir uns auch unrein fühlen, wo wir ständig niedergeschlagen werden. Aber es gibt einen Weg hinauf auf die geistliche Ebene. Also man kann zusammenfassend sagen, wie der Mensch von sich selbst denkt, welche Vorstellungen er über sich hat und was er von sich glaubt, das ist er. So handelt er, so spricht er, so behandelt er andere. Wenn er sich nach dem Fleisch kennt, dann handelt er fleischlich. Wenn er sich nach dem Geist kennt, beginnt er geistlich zu handeln. Und es ist auch der Weg. Wir wissen ja alle, dass wir kommen ja aus einer fleischlichen Vergangenheit, jeder. Es gibt keine Ausnahme. Und Gott möchte, dass wir verwandelt werden, dass wir umgestaltet werden in diesen neuen geistlichen Menschen. Aber es gibt religiöse Formen der Umgestaltung. Das ist die fromme Dressur, möchte ich mal sagen. Das ist das Gesetzliche. Du musst und du sollst und du darfst nicht und du musst nicht mehr und so weiter. Also dieser Zwang. Aber Gott möchte uns eine ganz andere Perspektive darüber geben, wie wir verwandelt werden können, wie es auch wohltuend ist, verwandelt zu werden, wo es nicht ein ständiges sich aus dem Fleisch reißen ist, sondern wo es einfach ein geistliches Wachstum ist. Wir müssen die Kinder auch nicht, wenn wir sie gut füttern, müssen wir ihnen auch nicht ständig vor allem, du musst jetzt wachsen, die wachsen einfach. Die haben es in sich, Kinder haben es in sich, wenn man da was oben reinsteckt, dann wachsen sie. Und ich denke, das ist der gleiche Weg unserer Verwandlung. Kein Weg von Verdammnis zu Verdammnis, sondern wir schauen mit aufgedecktem Angesicht seine Herrlichkeit an, heißt es im 2. Korinther 3, Vers 18, und werden so verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Und ich glaube, das sollten wir uns zum Richtmaßstab machen über Verwandlung. Und nicht dieses Bedrückende, sondern wirklich keine fromme Dressur, sondern eine geistliche Veränderung. Und wir schauen uns jetzt an, eine altbekannte Stelle, die davon spricht, Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2, da heißt es, Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollten uns mit dem Vollkommenen zufrieden geben. Wir sollten anspruchsvoll sein. Also wir sollen nicht gleichförmig sein in der Welt. Aber wie wir gesehen haben, gibt es zwei Wege, wie man das bewirkt, nicht gleichförmig zu sein mit der Welt. Da gibt es eben diesen Weg der frommen Dressur. Und da gibt es den Weg, werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Werdet verwandelt indem ihr euer Denken verändert, indem euer Denken verändert wird. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir den Zusammenhang aufgreifen können. Wie sieht uns Gott? Ich glaube, wenn wir uns auf das ausrichten, wie Gott uns sieht, dass wir eine völlig neue Sicht bekommen über die Dinge, über uns selbst, dass unser Denken neu geformt wird, neu programmiert wird, könnten wir jetzt im Computerzeitalter sagen. Und dadurch wird auch das Reden und das Handeln und alles, was von uns ausgeht als Äußerung, ebenfalls verwandelt. Preis dem Herrn, ich bin dankbar für diesen Weg. Und die Veränderung des Sinnes ist nicht, dass wir jetzt bloß da oben im Verstand jetzt da uns verändern lassen, sondern es geht um die Herzensgesinnung. Es geht um die Herzensgesinnung, die unser Credo ausmacht, die unser Bekenntnis ausmacht. Und das Wort Gottes sagt uns auch, wodurch diese Veränderung des Sinnes geschieht. Indem wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Indem wir ins Wort Gottes hineinschauen, was uns den Willen Gottes offenbart und dadurch eine neue Sichtweise bekommen. Wir werden in unserer Herzensgesinnung verwandelt, indem wir die Wahrheit erkennen. Jesus sagt auch schon die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Indem wir die Wahrheit erkennen und im Glauben in unser Herz aufnehmen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, etwas in unser Herz hineinzubekommen, als durch den Glauben. Durch den Glauben können wir Dinge in unser Herz einspeichern. Und es gilt nicht nur für die geistlichen, göttlichen Dinge. Auch die Welt hat ihre Glaubensbekenntnisse, mit denen sie uns ständig bombardiert durch die Massenmedien. Und auch da werden die Menschen manipuliert, im Glauben aufzunehmen, Dinge und Gesinnungen und Ansichten. Und danach handeln sie dann auch. Also auch dafür ist Glaube notwendig. Wenn einer sagt, ich habe keinen Glauben, ich kann nicht glauben, dann liegt es daran, dass er sich an Dinge hält mit seinem Glauben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Man kann eben doch nicht zwei Herren dienen. Man kann nicht zwei entgegengesetzte Meinungen aufnehmen. Und wenn sie das Wort Gottes nicht glauben können, dann liegt es daran, dass sie Dinge glauben, die sie in den Massenmedien hören. Und die widersprechen nun mal in vielen Teilen dem, was das Wort Gottes uns präsentiert. Wir müssen uns entscheiden und der Mensch hat eine Entscheidungsfähigkeit bekommen. Preis dem Herrn und die kann er einsetzen. Wir müssen erkennen, wie Gott über uns denkt. Ich glaube, das ist heilsnotwendig, das ist lebensnotwendig. Wir müssen erkennen, wie er uns sieht. Und wer von euch weiß, dass Gott immer die richtige Sichtweise über uns hat? Gott sieht die Sache immer richtig, preis dem Herrn. Es gibt auch eine Stelle dazu, Römer 3, Vers 4. Das ist eine sehr deutliche, markante Stelle, Römer 3, Vers 4. Vielmehr sei es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Gott ist wahrhaftig, von Gott kommt die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und alle Menschen sind Lügner. Und was Menschen denken und sich zusammenleimen, das ist, die Bibel nennt es Lüge. Sich fleischlich zu kennen, das heißt, sich lügenhaft zu denken oder sich irrtümlich zu sehen oder fälschlich oder falsch zu sehen. Aber es gibt einen Weg, dass wir das erfahren, was Gott über uns denkt. Und darauf gehe ich jetzt drauf ein. Und zwar, ich habe mir vorgenommen, während der Predigt euch nicht irgend jetzt so eine Speise vorzusetzen, die esst ihr und dann kommt der Hunger wieder irgendwann. Das heißt, da gibt es ja das Sprichwort, wenn du einen armen, hungrigen satt machen willst, dann gib ihm einen Fisch und dann ist er einen Tag lang satt. Aber gib ihm ein Netz und lehre ihn fischen, dann machst du ihn ein Leben lang satt. Und das ist das, was ich möchte, euch einen Schlüssel in die Hand geben. Wie könnt ihr immer wieder erfahren, wie Gott über euch denkt, wie Gott über dich denkt, wie Gott über dich ganz persönlich denkt. Und ich habe erkannt, er denkt über uns alle sehr ähnlich. Er denkt über die, die nicht wiedergeboren sind, über die Sünder, denkt er sehr ähnlich. Und er denkt über die, die wirklich wiedergeboren sind und eine neue Schöpfung sind, über die denkt er auch sehr ähnlich. Also was ich jetzt allgemein sage, das gilt ganz persönlich für dich. Und du kannst ganz persönlich dich auf den Weg machen immer wieder und rausfinden, was denkt Gott heute über mich? Aus dem Herrn. Gott hat uns sein Offenbarungswort gegeben, wo er uns offenbart, was in seinem Herzen ist. Wir könnten über Gott nichts wissen, jetzt nichts Konkretes wissen, was in ihm ist, wenn wir dieses Wort nicht hätten. Wir sind eine, muss man sagen, wenn man das mal so sagen darf, wir sind eine Buchreligion, so nennen es die Religionswissenschaftler. Wir sind eine Buchreligion. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft, die auf eine heilige Schrift fundiert ist. Nicht auf eigene Vorstellungen, nicht auf was man sich so zusammenreimt, nicht aus philosophischen Gedankengebäuden, sondern wir sind gegründet auf dem Wort Gottes. Und er hat uns dieses Offenbarungswort gegeben. Und dieses Wort ist so gestaltet, dass wir das auch nachvollziehen können. Wir können es überprüfen, ob es wahr ist. Es ist zum Beispiel interessant, dass hier Gedanken drin sind über die Schöpfung, die sich jetzt immer mehr, gerade in unserem wissenschaftlichen Zeitalter, als wahr herausstellen. Und das, was Darwin und seine ganzen Konsorten da sich ausgedacht haben, es stellt sich immer mehr heraus als Betrug und als Irrtum. Es lässt sich von der faktischen Wissenschaft her nicht beweisen. Aber sie gehen immer mehr in diese Richtung, dass eigentlich das wahr ist, was hier drin steht. Also wer da Interesse hat, der kann sich ein paar gute christliche Bücher besorgen, wissenschaftliche Bücher, da wird er merken, das, was hier drin steht, ist Wahrheit. Nicht das, was sich irgendwelche Biologen spekulativ ausgedacht haben, sondern das ist die Wahrheit hier. Und das gilt auch für alle anderen Bereiche, zum Beispiel über das Eheleben. Da gibt es ja immer wieder neue Hypothesen über Eheleben, über eheliches Zusammenleben. Jetzt sind sie bei der freien Liebe angelangt, bei der wilden Ehe, bei der antiautoritären Erziehung und was. Und man sieht die Früchte davon. Es funktioniert einfach nicht. Aber wer sich an das hält, was das Wort über familiäres Leben und über Erziehung sagt, der wird wunderbare Früchte ernten in seiner Familie und bei seinen Kindern. Also, wir lesen mal Römer 11, Vers 33 und Vers 34. Römer 11, Vers 33 und 34. Da steht, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Bis daher, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte, wie unausspürbar seine Wege. Es ist tatsächlich so, die Wege Gottes sind unausspürbar und wir könnten nicht herausbekommen, wie Gott über uns denkt, wenn wir nicht das Wort Gottes hätten. Es wäre unmöglich. Wir brauchen uns bloß die Religionen anschauen. Es sind alles Versuche, rauszubekommen, wer ist Gott und wie denkt Gott über die Menschen. Und so viele Religionsstifte, wie es gibt, so viele unterschiedliche Lehren gibt es. Zwar in manchen Punkten ein bisschen übereinstimmen, weil sie voneinander abgeschrieben haben, aber es unterscheidet sich von allem, was die Bibel uns sagt über Gott. Preis dem Herrn. Der christliche Glaube ist völlig anders als alles, was sonst irgendwelche Religionsstifter zu bieten haben. Aber dieses Wort wäre uns auch verschlossen, wenn es da nicht einen gäbe, der uns das Wort, das Verständnis öffnet darüber. 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Erster Korinther 2, Vers 9 und Vers 10. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hier sehen wir es wieder. Das, was in kein Menschenherz hineingekommen ist, Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Aus dem Herrn. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und uns hat Gott es offenbart, was kein Herz, in kein Herz gekommen ist, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Das hat Gott uns geoffenbart durch den Geist. Und ich glaube, der Heilige Geist will auch heute uns, jedem Einzelnen, offenbaren, was im Herzen, was in der Tiefe Gottes da ist, über uns. Wir brauchen die Offenbarung, weil kein Mensch in der Lage ist, sich auszudenken, was die Wege und die Pläne Gottes sind mit uns. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen das Wort. Wir brauchen auch, es gibt so Extreme, die einen, die haben das Wort, aber die lassen sich vom Heiligen Geist nicht dieses Wort erklären. Und dann kommen theologische Lehren raus, die am Buchstaben kleben. Aber das Wort sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und dann gibt es die andere extreme Richtung, die den Heiligen Geist haben, beziehungsweise sich dem Heiligen Geist öffnen, aber zu wenig das Wort hernehmen. Das sind extrem charismatische Ausrichtungen, die dann ständig irgendwelchen Spezialoffenbarungen hinterherlaufen. Was wir brauchen, das sind keine Spezialoffenbarungen. Was wir brauchen, ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes beim Lesen des Wortes. Das Wort ist das Material, mit dem der Heilige Geist arbeitet. Das Wort ist das, die Substanz, durch die er uns Offenbarungen schenkt. Durch die er uns wirklich Dinge offenbart. Er macht uns das Wort lebendig, der Heilige Geist. Und es ist auch oft so, zeigt auch unsere Erfahrung, wenn Prophetien da sind in der Gemeinde, zum Beispiel in der Lobpreiszeit, dann ist es oft Wort Gottes, an das der Heilige Geist erinnert und was wir dann bringen. Lasst uns mal in die erste oder in eine zentrale Offenbarung hineinschauen jetzt. Das wollen wir jetzt mal praktisch angehen. 2. Korinther 5, Vers 14 bis 17, 18, 19 und 21. Das ist jetzt die praktische, dass wir jetzt einfach mal den Heiligen Geist uns zeigen lassen, was im Herzen Gottes ist, was Gott über uns denkt. 2. Korinther 5, Vers 14 bis 17. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Hier taucht es wieder auf. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Damals waren ja noch einige am Leben, die Christus gekannt hatten, die nach dem Fleisch gekannt hatten, die ihn auch als Zimmermannssohn gekannt hatten. Aber Paulus schreibt jetzt, lasst uns ihn nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Er sitzt jetzt auf dem Thron und ist der, der alle Gewalt und Autorität hat im Himmel und auf Erden. Lasst uns Christus jetzt nicht mehr so kennen und lasst uns auch selbst nicht mehr so kennen, weil wir sind zu dem Urteil gekommen, dass einer für alle gestorben ist und alle mitgestorben sind. Und jetzt kommt ein ganz zentraler, bekannter Satz, der Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es ist einer von den Gedanken, die Gott über uns hat. Ist jemand in Jesus Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Der alte Mensch, der fleischliche Mensch, der durch die Sünde verdorben war, der ist vergangen und es ist Neues geworden. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Gott konnte das Alte nicht verbessern. Deswegen hat er gesagt, es muss mit in den Tod und auferweckt wird eine neue Kreatur. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, wir lesen weiter Vers 18, 19 und 21, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Lesen gleich weiter, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist ein Schlüssel zum Verständnis in ihm. Wenn wir durch den Glauben in ihm sind, in dieser Position in ihm sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Dann sind wir versöhnt. Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Und wodurch? Indem er uns unsere Vergehungen nicht zugerechnet hat. Das heißt, er rechnet uns unsere Vergehungen nicht zu. Alles, was da hinten liegt, liegt da hinten. Er rechnet es uns nicht zu. Und, aber noch mehr, Jesus hat die Sünde auf sich genommen und auch den Leib der Sünde, auch dieses verdorbene Wesen, da komme ich später noch drauf zu sprechen, und wir sind in ihm geworden, Gottes Gerechtigkeit. Noch ein Punkt dazu. Gott sieht uns als Gerechte. Jeder, der das Gerichtsurteil Gottes über sich angenommen hat als Sünder und der sich als schuldig bekannt hat und als Sünder bekannt hat und dann im Glauben Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, und bekannt hat, du hast meine Sünden getragen, du hast meine Sünde, mein sündiges Wesen auf dich genommen und ausgetilgt, der ist wiedergeboren, der ist mitgekreuzigt und gestorben und er ist auferweckt als neue Persönlichkeit, als neue Kreatur, als neuer Mensch. Ich glaube, man kann es nicht oft genug betonen, dass uns nicht nur die Sünden vergeben sind, sondern Gott hat dieses alte Wesen aus uns heraus operiert. In dem Augenblick, wo wir unser Bekenntnis im Glauben gesprochen haben, hat er dieses alte Wesen, diese sündige Natur aus uns heraus operiert. Und hat uns ein neues Herz gegeben. Wir sind eine neue Persönlichkeit. Rundum, weil man kann es nicht so streng in Geist, Seele und Leib, und jetzt hat er den Geist neu gemacht. Wir sind eine neue Persönlichkeit. Weil wir eine neue Wesensnatur bekommen haben. Und Gott sieht uns rundum als neue Persönlichkeit. Und dieser Akt der Neuschöpfung, wenn man das Wort Gottes betrachtet, dieser Akt der Neuschöpfung, der vollzieht sich ganz besonders auch bei der Wassertaufe. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Nicht, dass das Wesentliche an diesem Akt jetzt das Wasser ist. Das ist und bleibt der Glaube. Es gibt Millionen von Menschen in Deutschland, die sich täglich da mit Wasser bespritzen und untertauchen und gewaschen werden und sich waschen. Dadurch werden sie keine neuen Persönlichkeiten. So ist auch in der Taufe nicht das Wasser das Entscheidende, sondern der Glaube. Die Glaubenssicht, die wir haben, und die Offenbarung, was Gott mit uns in dem Augenblick tut. Wenn es uns wichtig ist, zu verstehen, wie Gott über uns denkt, dann müssen wir auch verstehen, was Gott mit uns getan hat damals. Es gibt, so wie es in der Weltgeschichte einen Zeitpunkt gibt, wo die Zeit gemessen wird vor Christus und nach Christus, so gibt es auch in unserem Leben einen Zeitpunkt vor Christus und nach Christus. Und vor Christus, vor unserer Bekehrung, es ist der alte Mensch, die Vergangenheit, die Sünden, alle Unreinheit, alles, was hinter uns liegt. Und dann gibt es einen Zeitpunkt nach Christus, wo wir als neue Menschen vor Gott stehen, wo er uns wirklich neu gemacht hat und uns neu sieht. Man hat zwar dann auch danach noch manche Unarten an sich, aber es ist wie, es kam mir letzten Mal, wie so eine Freundschaft. Wenn man einen schlechten Freund hat, mit dem man jahrelang zusammen ist und man bricht jetzt mit dieser Freundschaft, man hat so viel angenommen von diesem schlechten Freund, wenn der jetzt weg ist, heißt nur automatisch nicht, dass alle Unarten weg sind, die wir durch ihn angenommen haben. Und das ist auch mit unserem alten Wesen. Jetzt ist dieses alte Wesen weg, es ist weg. Der Leib der Sünde ist abgetan, sagt das Wort. Aber wir haben noch Unarten an uns, nicht weil der alte noch da ist, sondern weil wir jetzt lernen müssen, diese Untugenden aufzudecken, zu erkennen als Sünde und abzulegen. Und das Wort sagt uns, dass wir auf der Grundlage dieser neuen Kreatur die Dinge ablegen können. In Galater 3, Vers 26, da heißt es, so viele getauft wurden, die haben Christus angezogen. Dieser neue Mensch, das ist Christus in uns. Und der will in uns Gestalt gewinnen. Und Gott hat diese Taufhandlung verordnet als festen Bestandteil des Heilsplanes. Deswegen hat er auch gesagt, geht hin in alle Welt und macht Jünger, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrend, alles zu halten und zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ist auch notwendig. Es ist nicht nur notwendig, die Leute unterzutauchen und dann so, du bist jetzt Christ, sondern wo man sie dann lehrt, alles zu halten, was er geboten hat. Und man versteht es normalerweise so, jetzt müssen wir eben die Gebote beibringen, die Spielregeln im Reich Gottes und die Gesetze. Aber ich denke, dass es vor allem auch bedeutet, dass wir ihnen lehren, was da geschehen ist. Dass sie nicht in einem Bewusstsein der Identität mit dem alten Menschen weiterleben, sondern in einem Bewusstsein der Identität mit dem neuen Menschen. Ich glaube, das muss in dieser Lehre, indem wir die Jünger lehren, aufgedeckt werden und ihnen gezeigt werden, weil von selber kommen sie nicht drauf. Das haben durch Jahrhunderte die Menschen die Bibel gelesen und sind trotzdem nicht drauf gekommen. Es soll zwar jeder seine Bibel selbst lesen, aber es sind auch in der Gemeinde Lehrer notwendig, die die Augen öffnen für diese Tatsache. Die Taufe ist also nicht nur ein Symbol, sondern da geschieht tatsächlich dieses Ausziehen des Alten und Anziehen des Neuen. Und es ist auch so, dass jeder, der sich vor der Taufe drückt, der meint, habe ich nicht nötig, das Wichtigste ist der Glaube. Die Erfahrung zeigt, solche kriegen in ihrem Glaubensleben generell oder oft ernsthafte Probleme. Gerade was auch diesen Punkt der Identität anbelangt. Ich glaube, dass wenn einer wirklich feststeht im Glauben, dass der auch ins Reich Gottes hineingeht, später in die Herrlichkeit eingeht, wenn er wirklich im Glauben steht, aber warum sollen wir uns ständig Probleme machen lassen vom Teufel, wenn er mit Anklage kommt, weil wir da bestimmte Punkte, die eigentlich der Herr Jesus fest vorgesehen hat, nicht erfüllen? Das ist nur nebenbei jetzt. Und wenn wir eine neue Schöpfung sind, dann sieht uns Gott als Gerechte, als Heilige, als Versöhnte, als Geliebte. Er sieht uns als Kinder Gottes. Wir sind Kinder. Wir können wirklich mit Fug und Recht sagen, wir sind Kinder Gottes und Gott sieht uns immer als solche Kinder. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir sündigen. Wenn wir Gerechte geworden sind, dann sind wir Kinder Gottes und dann, wenn wir dann in irgendeiner Sache uns verfehlen, dann ändert sich daran nichts an diesem Status. Genauso wenig wie Menschen vor der Bekehrung, als sie noch Sünder waren, zu Gerechten wurden, indem sie mal was Gerechtes getan haben, genauso wenig werden wir jetzt, wo wir Gerechte sind, wieder zu Sündern, wenn wir was Schlechtes tun, wenn wir sündigen. Gott hat seine Mittel und Wege, uns zurechtzubringen. Und der Heilige Geist überführt uns, weil es einfach eine Last ist. Und es ist nicht schön, so eine Last mit herumzutragen. Und Gott hat uns den Weg gezeigt, wie wir die Last dann auch wieder beseitigen können. Aber wir werden durch Sünde nicht wieder zu Sündern. Wir sind Gerechte und bleiben Gerechte. Natürlich gibt es auch einen gänzlichen Abfall. Das möchte ich nur nebenbei erwähnen, wenn einer keine Lust mehr hat, mit dem Herrn zu gehen und dem Herrn sein Geschenk der wieder vor die Füße wirft. Gott lässt ihn gehen. Die Bibel sagt uns sogar, dann gibt es keine Buße mehr. Der kann nicht erneut zur Buße, also wieder zur Buße gebracht werden, weil er den Geist der Gnade geschmäht hat. Aber wir müssen uns als neue Menschen sehen. Wenn wir wirklich geglaubt haben, getauft wurden, dann sind wir neue Menschen. Lesen wir dazu Kolosser 3, Vers 8 bis 10. Kolosser 3, Vers 8 bis 10. Und Vers 12. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Ich habe gestern eine Übersetzung gelesen, da ging es allerdings um die Stelle im Epheserbrief, da geht es auch um das Ausziehen des alten Menschen und Anliegen des Neuen. Da wird es nicht in dieser Formulierung, das ist eine andere Übersetzung, da wird es gesagt, zieht den Alten aus und den Neuen an. Aber der Urtext sagt uns, ihr habt ihn ausgezogen. Wir müssen nicht ständig wieder beschäftigt sein, den Alten auszuziehen und den Neuen anzuziehen. Was wir austun, was wir ablegen sollen, das sind diese Untugenden. Und was wir anziehen sollen, das sind die Tugenden. Aber der alte Mensch ist und bleibt ausgezogen. Und Gott sieht uns so, als neue Menschen. In Vers 12 heißt es dann, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Also die Frucht des Geistes. Im Galater 5, Vers 22 nochmal auftaucht, da sind noch ein paar Sachen hinzugefügt, zieht das nun an. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Bestandteil dieses Anziehens ist, dass wir uns in dieser Identität als neue Menschen sehen. Man kann nicht etwas ablegen, wo man noch der Meinung ist, dass dieses alte Wesen noch in uns ist. Man kann es nicht ablegen, wenn man noch glaubt, man ist unfrei, man ist an alle diese Dinge noch gebunden. Also diese Verwandlung, wie wir schon gehört haben am Anfang, geschieht durch die Veränderung des Sinnes, dass wir uns nicht mehr nach dem Fleisch kennen. Und hier offenbart uns Gott auch, als was er uns sieht, zieht nun an als Auserwählte Gottes. Wir sind seine Auserwählten. Er hat eine Wahl getroffen für uns. Er hat sich zu uns gestellt und bekannt und die ist unwiderruflich. Solange wir an ihm bleiben im Glauben, ist es unwiderruflich. Und wir sind Heilige. Diese neue Kreatur bringt es mit sich, wir sind Heilige. Jeder Einzelne von euch darf sagen, ich bin ein Heiliger. Und ich bin ein Geliebter, ich bin ein Auserwählter. Ich denke, wir sollten wirklich dieses gesunde geistliche Selbstbewusstsein entwickeln. Wir sind Heilige, weil es eben nicht abhängig ist von einer bestimmten Reife, sondern weil es abhängig ist vom Glauben. Ein Christ ist von der ersten Minute an ein Heiliger. Diese neue Kreatur ist hervorgebracht worden durch den Glauben. Und so bleibt auch diese neue Kreatur nur am Leben durch den Glauben. Und nur durch den Glauben, durch einen fortgesetzten, aktiven Glauben, wächst dieser neue Mensch in uns, wird stark. Und auch dieses Bewusstsein, dieses Identitätsbewusstsein, eine neue Kreatur in Christus, die wird stark durch den Glauben, indem wir das durch das Wort Gottes erkennen, es uns vom Heiligen Geist immer wieder neu lebendig machen lassen. Und wenn wir das mit Glauben verbinden, dann kann sich das entwickeln. Und dann geschieht diese Verwandlung durch die Erneuerung des Sinnes. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Jakobus 1, Vers 23 und 25. Jakobus 1, Vers 23 und 25 bis 25. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Heißt dem Herrn, Gott hat uns diesen Spiegel gegeben des Wortes, damit wir wirklich uns als diese Neuschöpfung erkennen können. Und ich muss gleich sagen, wenn wir als Sünder in dieses Wort hineinschauen, dann sehen wir ein anderes Bild. Dann sehen wir tatsächlich das Bild eines Sünders. Weil die Bedingungen sind enthalten hier, wodurch ein Mensch Kind Gottes wird. Keiner ist durch die natürliche Geburt ein Kind Gottes. Das Wort sagt uns, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Durch die natürliche Geburt sind wir nicht im Reich Gottes drin, aber durch die geistliche Geburt. Johannes 3, Vers 5 und 6. Durch die geistliche Geburt werden wir ins Reich Gottes hineingeboren und da sind die Bedingungen enthalten, was notwendig ist für diese Geburt. Das ist also auch ein Geburtshilfebuch. Und ein Sünder, der in dieses Wort hineinschaut, der sieht sich als Sünder, weil er es ja alles sieht. Aber in dem Augenblick, wo er wiedergeboren wird, von neuem geboren wird und diese neue Kreatur ist, ab da möchte uns der Heilige Geist ein neues Bild durch das Wort vermitteln. Aber das Dilemma ist, dass viele eben die Bibel manchmal in ihrem eigenen Verstand lesen und auch nach der Wiedergeburt sich immer noch als minderwertig, als unwürdig ansehen, als von Gott abgelehnt, weil da noch irgendwelche Fehler und Sünden da sind. Und ich glaube, es ist nicht der Heilige Geist, der uns dieses Bild vermittelt. Abgelehnt zu sein, minderwertig, nicht angenommen. Wir wissen, dass auch der Teufel uns beim Bibellesen beraten kann. Wer von euch weiß, dass er der schlechteste Berater ist, der einem in geistlichen Sachen beraten kann. Und der beste Berater ist der Geist der Wahrheit, der das Wort auch inspiriert hat. Und er vermittelt uns, wenn wir hören, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir ihn reden lassen und uns Offenbarungen über das Herz Gottes, wir haben ja gehört, er offenbart uns, was im Herzen Gottes ist, dann bekommen wir dieses neue Bild, eine neue Schöpfung, gerecht, geheiligt, geliebt, angenommen, würdig, ohne Verdammnis. Römer 8, Vers 1, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist das, was Gott über uns denkt. Das ist, was Gott über dich denkt. So gibt es keine Verdammnis für dich, weil du in meinem Sohn Jesus Christus bist. Das möchte der Heilige Geist uns offenbaren und es soll fest werden in unseren Herzen. Aber einer, der das Wort nicht annimmt, im Glauben, der schaut vielleicht rein in dieses Wort, sieht sich für kurze Zeit als neue Kreatur und dann geht er weg und vergisst es wieder und dann handelt er aus seinem alten Wesen heraus wieder, weil dieses Identitätsbewusstsein fehlt. Ich bin eine neue Kreatur. Er hat vergessen sein, wie er ist. Und dann handelt er im Alten weiter, weil wir haben ja gesehen, Verwandlung kommt, indem wir uns beginnen, neu zu sehen, so wie Gott uns sieht. Oder er versucht, gibt ja auch eben diesen frommen Weg, wo man zwar nicht dieses Identitätsbewusstsein hat, aber man versucht, Es gibt ja so einen allgemeingültigen Maßstab, den man so aufnimmt, wenn man in christlichen Kreisen verkehrt, wie ein Christ zu sein hat. Man beginnt mit dem Fleisch heraus eben, sich so zu benehmen, so zu reden, so zu, sich zu geben. Aber das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht diese Verwandlung. Das ist fromme Dressur, wie wir schon gehört haben. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder da in dieses Wort hineinzuschauen und euch wirklich das beizubehalten. Ich bin eine neue Kreatur und das Wort möchte, oder der Heilige Geist möchte durch das Wort uns das immer wieder bestätigen, immer wieder zeigen, damit es fest wird, weil es geschieht nicht durch ein einmaliges Hineinschauen. Wir schauen auch nicht, wenn wir ins Bad gehen, um uns zu frisieren oder was. Wir schauen auch nicht, wir sagen auch nicht, ich habe vor 2 Jahren habe ich da schon mal reingeschaut, es reicht. Ich glaube, wir haben alle heute schon mal in den Spiegel geschaut. Ist jemand hier, der heute noch nicht in den Spiegel geschaut hat? Hebt mal die Hand hoch. Ich glaube, die haben alle in den Spiegel geschaut. Man möchte ja auch vor den anderen so den richtigen Eindruck erwecken. Aber wir sollten genauso oft in den Spiegel des Wortes schauen und unser geistliches Bild sehen und uns darüber freuen, wie der Herr uns sieht und wie der Herr uns schön gemacht hat in dieser neuen Kreatur. Preist dem Herrn.